Ich lese Psalm 139, die Verse 13 bis 18, die sind der Predigt zugrunde gelegt. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Deine Gedanken sind zu schwer für mich, o Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, so käme ich doch nie ans Ende. Wir hören die Predigt.
Mr. Bean, eine Comedy-Serie aus England, aus den 90er Jahren. Wer von euch kennt die Serie? Wahrscheinlich viele. Ich musste mir die als Kind auch angucken. Wir hatten damals nur drei Programme und auf einen der drei Programme kam Mr. Bean auch ziemlich regelmäßig. Es geht dort um einen Mann, der auf seine ganz eigene Art und Weise versucht, mit dem Leben und mit dem ganz normalen Alltag zurechtzukommen. Als Zuschauer kam mir immer so die Frage auf, was ist das eigentlich für ein Kerl und wo kommt dieser Kerl überhaupt her? Und man hat das Gefühl, wenn man sich das anguckt, er selber weiß es auch gar nicht so richtig, wo er herkommt und was er eigentlich da soll und wer er überhaupt ist. Und ich glaube, das ist eine Frage, die viele von uns Menschen bewegt. Wer bin ich und wo komme ich eigentlich her? Wer bin ich und wo komme ich eigentlich her? Bin ich ein Zufallsprodukt, eine Laune der Natur? Bin ich geschaffen worden, also einfach vom Himmel gefallen? Bin ich einfach entstanden aufgrund von Naturgesetzen mit Hilfe der Evolution? Hat Mutter Natur mich geschaffen oder doch der Zufall? War es Gott, der diese Welt und das Leben darauf geschaffen hat und dem Menschen das Leben einhauchte? Wo komme ich her und wer bin ich überhaupt? Ein Mensch, der an die Nicht-Existenz Gottes glaubt, wird diese Frage wahrscheinlich anders beantworten als jemand, der sich darüber im Klaren ist oder der sich sicher ist, dass es Gott gibt. Und Christoph Krause hat in den letzten beiden Wochen in dieser Predigtreihe schon mehrmals auch gesagt, dass es zwar für den Christen und für den Atheisten gute Argumente gibt, um den eigenen Standpunkt zu vertreten, aber einen Beweis hat bisher noch niemand liefern können. Und das werde ich heute auch nicht ändern. So ist es. Ich habe die Predigt in vier Punkte aufgeteilt und wir fragen uns, ja, wo komme ich her und wer bin ich eigentlich? Und wir fangen mit dem ersten Punkt an, Naturwissenschaft versus Glauben, Naturwissenschaft kontra Glaube. Christen und Atheisten, die haben eine Gemeinsamkeit. Und zwar gibt es in beiden Lagern viele Vertreter, die der Meinung sind, dass die Naturwissenschaft und der Glaube Feinde sind, dass sie feindlich gesinnt sind. Dass sozusagen die Naturwissenschaft der verbündete Partner des Atheisten ist. Beide glauben das und ich merke bei mir selber auch immer wieder, dass ich mich irgendwie versuche, gegen die naturwissenschaftlichen Beweise irgendwie behaupten zu müssen oder Argumente finden muss, die dann doch irgendwie dagegen sprechen. Es ist längst bewiesen, so glauben viele, dass die Welt und das Leben ohne das Eingreifen eines Schöpfergottes entstanden seien. Die Dinge in dieser Welt folgen bestimmten Gesetzmäßigkeiten und nicht den Anweisungen eines Schöpfers. So denken viele Menschen. Eines der Hauptargumente eines Atheisten ist nach wie vor die Evolutionstheorie. Evolutionstheorie, Charles Darwin hat die Natur beobachtet, länger beobachtet und hat dann irgendwann die Theorie aufgestellt, dass der Mensch aus der Tierwelt hervorgegangen ist, durch ganz natürliche Auslese und Selektion. Und ich merke, die Evolutionstheorie ist auch immer wieder Thema im Crosspoint, in unserer Jugendgruppe. Die Evolutionstheorie ist allgemein anerkannt und deswegen auch Teil des Religionsunterrichtes und vor allem des Biologieunterrichtes. Wie soll ich mich an dieser Stelle positionieren, ist immer die Frage. Glaube ich als Christ an die Evolutionstheorie? Und wie verhalte ich mich im Unterricht? Soll ich einfach den Mund halten oder das sagen, was der Lehrer von mir hören möchte? Oder diskutiere ich mit, vertrete meine Position, meine Meinung und nehme dabei sogar in Kauf, dass ich alleine dastehe oder vielleicht sogar schlechtere Noten bekomme? Sind wir als Christen für oder gegen die Evolutionstheorie? Eine gute Frage. Ich glaube, es gibt beides. Ich glaube, beides kann irgendwo nebeneinander bestehen. Es gibt nicht das eine oder das andere, sondern beides. Glaube und Naturwissenschaft. Wenn man diese Position einnimmt, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für uns Christen. Wir müssen nicht jeden Biologielehrer, der die Evolutionstheorie lehrt, gleich als jemanden sehen, der uns vom Glauben wegführen möchte oder unsere Kinder vom Glauben wegführen möchte. Und wir sehen auch nicht gleich jeden Naturwissenschaftler als ein Feind. Und gleichzeitig, glaube ich, bedeutet das auch, dass wir Menschen, die naturwissenschaftlich orientiert sind, die Chance geben, sich für Gott und den Glauben zu öffnen. Da, wo sie aufgrund ihres Wissens gar nicht auf die Idee kommen, an die Tür des Glaubens zu klopfen, da bekommen sie plötzlich einen Zugang vielleicht zu Gott. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz deutlich betonen, dass es mir nicht darum geht, die Grundpfeiler, die Grundbausteine des Glaubens zu verweichlichen und zu verwässern und die Eingangstür zum Glauben so unendlich groß zu machen, dass jeder hindurch kann. Es geht mir darum, dass ich glaube, es gibt Hindernisse, unnötige Hindernisse, die manchen Menschen den Weg für immer zu Gott versperren. Also komme ich zum zweiten Punkt. Naturwissenschaft und Glaube. König David trifft im Psalm 139 eine Aussage, die man schöner nicht formulieren könnte. Vers 13 und Vers 14. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartiges, alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Diese Aussage steht in keinerlei Gegensatz, in keinerlei Widerspruch zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft. Ich wage es sogar zu sagen, dass diese Naturwissenschaft und der Glaube, dass sie sich gegenseitig ergänzen können. Ein Wissenschaftler hat nämlich, wenn er eine Sache feststellen möchte, eine Erkenntnis feststellen möchte, dann stellt er die Wie-Frage. Er geht ganz anders ran als der Christ. Der Naturwissenschaftler stellt die Wie-Frage. Wie ist etwas entstanden? Und dann fragt er nach, wie genau ist etwas entstanden? Der Glaubende, der würde nicht die Wie-Frage stellen, der Glaubende stellt die Warum-Frage. Warum ist etwas entstanden? Und diese beiden Fragen sind beide wichtig. Die Wie-Frage und die Warum-Frage, beide sind wichtig und man darf sie nicht gegeneinander ausspielen. Aber gleichzeitig müssen wir auch erkennen, dass wir Christen nicht kompetent sind, die Wie-Frage zu beantworten. Und ein Naturwissenschaftler ist nicht dafür da, um die Warum-Frage zu beantworten. Der Physiker, Nobelpreisträger und Gründer der Quantentheorie, der heißt Max Planck, der sagt dazu, wohin und wie weit wir also blicken mögen zwischen Religion und Naturwissenschaft, finden wir nirgends einen Widerspruch. Wohl aber gerade in den entscheidenden Punkten volle Übereinstimmung. Religion und Naturwissenschaft schließen sich nicht aus, wie heutzutage manche glauben und fürchten, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Gott steht für den Glaubenden, den Gläubigen am Anfang, für den Physiker am Ende allen Denkens. Ein Atheist behauptet, es gibt keinen Gott, der die Menschen geschaffen hat. Und dann nimmt er wissenschaftliche Erkenntnisse und sagt, die Welt folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten, physikalische und chemische Prozesse sorgen für die Entstehung, für die Entwicklung und für die Erhaltung des Lebens. Und ich bin der Meinung, dass sich aus dieser wissenschaftlichen Theorie noch lange nicht schließen lässt, dass es keinen Gott gibt, der geschaffen hat. Ich glaube sogar, dass Gott für diese physikalischen und chemischen Prozesse verantwortlich ist. Gott ist für die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt verantwortlich. Es gibt Naturwissenschaftler, die aufgrund ihrer Forschung irgendwann zu dem Entschluss kommen, dass die Welt und das Leben, dass das alles nicht irgendwie aus Zufall entstanden ist. Johann Dorscher, er ist Astrophysiker an der Universität Jena, der sagt, es hat wirklich den Anschein, als ob wir von Anfang an eingeplant gewesen wären. Und es gibt eine Umfrage von einem Wissenschaftsmagazin und bei dieser Umfrage ist herausgekommen, dass 40% aller Befragten, das waren Physiker, das waren Biologen und das waren Mathematiker, dass 40% von denen an einen persönlichen Gott glauben. Man könnte daraus schließen, dass Naturwissenschaftler frommer sind und eher an Gott glauben als so die allgemeine Gesellschaft. Woher kommt das? Ich glaube, diese beiden Dinge gehen zusammen. Glaube und Naturwissenschaft. Ich komme zum dritten Punkt. Die Sache mit dem Zufall. Wir nehmen mal folgende Situation an. Da trifft sich ein Atheist, ein bekennender Atheist und ein bekennender Christ und ein bekennender Mensch, der noch gar nicht so genau weiß, an was er glauben soll. Die drei treffen sich in der Bar und reden gemeinsam, die treffen sich zufällig, ne, in der Bar, und reden miteinander über alles Mögliche. Und irgendwann kommen sie automatisch darauf zu sprechen, ja, wie denn die Welt so ist. Ja, sie kommen über die Welt ins Gespräch. Sie staunen gemeinsam über die Vielfalt in der Natur, die unterschiedlichen Tierarten, die Schönheit der Pflanzen. Und dann tauschen sie sich aus über die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft, über die Größe des Universums. Und dann staunen sie gemeinsam über die Feinheit und die Ordnung und die Genauigkeit in der Mikrowissenschaft. So klein und so genau. Und dann irgendwann kommen sie an den Punkt, dass so die Frage im Raum steht, wie ist das eigentlich alles entstanden? Wie ist das alles entstanden? Und ich habe jetzt mal drei Antwortmöglichkeiten mitgebracht, die wir jetzt mal den verschiedenen Personen zuordnen können. Da gibt es einmal den Atheisten, den Christen und jemanden, der sich da noch nicht so ganz sicher ist. Da geht einmal Gott, der allmächtige Schöpfer, hat dies alles in all seiner Weisheit werden lassen. Das ist die eine Aussage. Was für ein Zufall wäre die andere Aussage? Das hat die Natur gut eingerichtet. Was würdet ihr sagen, wer hat was gesagt? Ja, was für ein Zufall, wer sagt das? Das würde eher der Atheist sagen, ja? Genau. Ja, es ist wirklich so, dass ist wahrscheinlich von außen betrachtet scheint der Zufall doch am wahrscheinlichsten. So von außen betrachtet. Aber selbst der Zufall ist so unwahrscheinlich. So unwahrscheinlich. Ich habe das mal, möchte das mal an einem Beispiel festmachen. Hier ist ein Hut und da sind jetzt 26 verschiedene Buchstaben dran. 26 verschiedene Buchstaben. Wenn ich jetzt wenn ich jede Sekunde einen Buchstaben rauslegen würde und diese Buchstaben nebeneinander hinlegen würde, mache ich jetzt nicht. Das würde zu lange dauern. Und danach, wenn alle Buchstaben raus sind, alle 26 Buchstaben, dann würde ich sie wieder reintun, einmal schütteln und dann das Gleiche nochmal machen. Und wenn ich das mache und dabei ganz zufällig ein Wort mit 9 Buchstaben, zum Beispiel Schöpfung, rauskommen sollte, dann bräuchte ich dafür 9.600.000 Jahre. Also deswegen wollte ich es jetzt auch nicht vormachen, ne? Die Grundbausteine des Lebens, das sind Proteine. Eine Eizelle besteht aus 239 Proteinen. Für die zufällige Entstehung eines einzigen Proteins ist eine Zufallsrate von einer Zahl mit einer 1 und 120.000 Nullen nötig. Es ist nahezu unwahrscheinlich, vor allem weil eine Eizelle aus 239 Proteinen besteht. Also es ist nicht möglich, dass Leben entstehen kann. Genauso wahrscheinlich wäre es, dass man aus einem zerstörten Dorf, dass da ganz zufällig ein Flugzeug draus entstehen würde. Ganz zufällig, einfach so eine Boeing 747 oder so. Genau. Ich persönlich finde es wahrscheinlicher, dass es einen Gott gibt, der Menschen, die Welt und alles darauf geschaffen hat. Der vierte Punkt. Wer bin ich? Ich habe letztens einen christlichen Film geguckt. Der Film heißt Oktober Baby. Und da geht es um eine junge Frau, 19 Jahre, bei der ist eigentlich alles in Ordnung. Aber durch schlechte Umstände bekommt sie plötzlich raus, dass die Menschen, die sie ihr Leben lang für ihre Eltern gehalten hat, sie adoptiert haben. Sie wusste es vorher nicht. Erst mit 19 Jahren kriegt sie raus, die Eltern sind nicht meine echten Eltern. Und man merkt in diesem Film, wie plötzlich ihre ganze Welt zusammenbricht. Sie macht sich auf die Suche, um herauszufinden, wo komme ich eigentlich her? Wo ist mein Ursprung? Sie möchte ihre Geschichte herausfinden. Sie möchte alles über ihren Ursprung wissen, um sich gleichzeitig auch über ihre Identität bewusst zu werden. Ich glaube, dass die Frage nach der eigenen Identität eines der wichtigsten Fragen in unserer Zeit ist. Wer bin ich? Und diese Frage beschäftigt nicht nur Jugendliche und Teenager. Diese Frage beschäftigt, glaube ich, viel mehr Menschen. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und der Film, von dem ich gerade erzählt habe, macht deutlich, dass das Wissen über unsere Herkunft entscheidend dazu beiträgt, um zu wissen, wer ich eigentlich bin. Und noch mehr, meine Herkunft entscheidet auch über meine Würde. Wenn ich weiß, woher ich komme, dann weiß ich auch, wer ich bin und wie viel ich wert bin. Naturwissenschaftlich gesehen ist der Mensch eine Ansammlung wertloser Substanzen. 69% Wasser, 20% Kohlenstoff, 6% Sauerstoff, 2% Stickstoff, 4% Aschebestandteile, bei Rauchern ein bisschen mehr und dann noch ein paar Schwermetalle. Diese Angaben mögen stimmen, aber was sagt das über mich aus? Was sagt das darüber aus, wie viel ich wert bin als Mensch? Das reicht mir nicht. Aus Sicht der Evolution sind wir Menschen ein Hirnvieh, ein Tier mit Hirn, ein Hirnvieh oder ein hochgekämpfter Affe. Aber was sagt das über meine Würde aus als Menschen? Die Soziologie würde sagen, dass wir das Ergebnis unseres Umfeldes sind. Die Menschen und Institutionen, in deren Umfeld wir leben, die bestimmen, wer wir sind. Unsere Eltern, unsere Schule, unsere Freunde, unsere Clique, die Gesellschaft, die Kultur, all das macht mich aus. Wahrscheinlich ist auch das richtig, aber für mich immer noch nicht zufriedenstellend. Lass uns nochmal den Bibeltext angucken von heute. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, da hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Diese herrlichen Zeilen sind ein Minderwertigkeitskiller. Ein Minderwertigkeitskiller. Wir sind gewollte Geschöpfe, wir sind wunderbar geschaffen, wir sind einzigartig gemacht. Wir werden von Gott gesehen. Das gibt mir Würde. Ich werde von Gott gesehen. Das bestimmt meine Identität. In Gottes Augen sind wir sogar so viel wert, dass er seine Gotteswürde abgelegt hat, damit wir unsere Würde als Gottes Kinder wiederbekommen. Gott macht sich klein und wird Mensch. Er stirbt für uns Menschen. Wir Menschen sind ihm so viel wert, dass er alles für uns gibt. Ich möchte zusammenfassen. Du und ich, wir sind gewollt. Es war Gottes Idee und sein Werk, dass diese Welt mit all dem Leben existiert. Und wir Menschen sind seine Geschöpfe und die Krone seiner Schöpfung, so steht es in der Bibel. Ob die Schöpfung jetzt 7 Tage oder doch etwas länger gedauert hat, das spielt in diesem Fall gar keine Rolle. Als Christ sind wir herausgefordert, die Naturwissenschaft in Ruhe daran arbeiten zu lassen, mit den Wie-Fragen herauszufinden, wie Gott diese Welt geschaffen hat. Ich freue mich schon darauf, über die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft staunen zu können. Gleichzeitig möchte ich mich darüber freuen, dass Gott meinem Leben Würde und Bedeutung gibt. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam 3 Lieder.